Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's denn dir? Du bist im Urlaub, das möchte ich jetzt mal vorwegnehmen, im wirklich, wirklich, wirklich verdienten Urlaub, liebe Dörte.
Das ist so lieb von dir. Ich genieße ihn auch, gebe ich zu. Ausnahmsweise direkt am ersten Urlaubstag mega Wetter und erster Urlaubstag hat gleich mit Schwimmen begonnen. Ich habe da seit Wochen nicht nachgesehen, morgens früh aufzustehen und wieder zum Schwimmen zu gehen und heute war es soweit. Yippidu, ich war draußen im Kühlen nass.
Das ist super großartig und du tust was für deine Gesundheit und da haben wir direkt schon die Brücke geschlagen zu unserem heutigen Gast, zu David Ruben Thies, den wir heute an der Barthez begrüßen dürfen. Ja, auf den freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr. Das ist so ein Herzensthema von mir auch, das ganze Thema Gesundheit. Und er ist ein totaler Revoluzzer des Gesundheitswesens, hat eine Klinik gebaut, die wirklich beispiellos ist, muss man sagen. Und davon wird er uns jetzt erzählen.
Ja, und was ich so cool fand an der Vorankündigung, wenn man über ihn liest und mit ihm spricht, ist einerseits Employee Experience und Employee Centricity und andererseits Customer Experience und Customer Centricity. Und da ist er, ohne jetzt so viel zu spoilern, sicherlich ein interessanter Benchmark. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf auf die sozusagen Insights, die er da mitbringt.
Wir quetschen ihn jetzt ein bisschen aus. Also dann holen wir ihn jetzt mal zu uns. Herzlich willkommen heute an der Barthez, David Ruben Thies. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ich darf Sie zunächst vorstellen, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wen wir heute zu Besuch haben. David Ruben Thies ist aktuell Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg GmbH bzw. der Meine Polikliniken GmbH. Und Sie sind gestartet im Gesundheitswesen tatsächlich als Krankenpfleger. Ja. In München. Mhm. Da erzählen Sie vielleicht gleich noch ein bisschen von. Und haben dann noch ein Diplom gemacht zum Krankenhausbetriebswirt und nach verschiedensten Stationen in München und Suhl wurden Sie 2008 der Direktor der Waldkliniken Eisenberg. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Klinik, da wollen wir auch ganz besonders intensiv heute mit Ihnen drüber sprechen. Warum die so besonders ist, auf jeden Fall wurde sie unter anderem von dem FAZ-Institut bereits mehrfach als beste deutsche Klinik ausgezeichnet und das will ja wirklich was heißen. Ja, also wir haben es heute mit dem Gesundheitswesen zu tun, deswegen dürfen wir Sie vielleicht als allererstes mal fragen, wie geht's Ihnen denn ganz persönlich heute, Herr Thies?
Gut, wunderbar. Ich mache gerade eine, wie heißt das, Intervallfastenkur.
Oh ja.
Essen, 4 Stunden essen und ich fühle mich wunderbar.
Das funktioniert gut, ja. Also ich bin da auch ein großer Fan von. Dörte, hast du das schon mal ausprobiert?
Ich habe 16:8 lange jetzt gemacht. Manchmal gebe ich zu, falle ich wieder zurück. Aber das gefällt mir auch super gut, weil irgendwie habe ich das Gefühl, bin ich dann fitter morgens, obwohl ich früher nie auf das Frühstück verzichten wollte.
Mhm. Man gewöhnt sich an alles. Zumindest muss man keine Punkte zählen. Gut, das heißt, Sie sind auf jeden Fall körperlich fit, Sie sind hellwach. Gibt es irgendwelche Themen, die Sie gerade besonders umtreiben und die Sie mit uns teilen möchten?
Naja, sagen wir mal, diese Flut an gesundheitsreformierenden Themen, die da meistens ja aus Berlin kommen, die beschäftigen schon gewaltig. Also der neue AOP-Katalog.
Was ist das?
Operationen, die wir noch stationär erbringen dürfen, die vermutlich ja ab 1. Januar dann nur noch ambulant erbracht werden dürfen. Das sind dann mal eben kurz Erlösverluste aus im Warenwert von 4,5 Millionen in etwa. Also tut nicht weh. So, und dann stellt sich immer sofort die Frage, ups, was machst du jetzt? Dann hat ja Herr Spahn, sage ich auch, Herr Lauterbach, die Qualifikationen der DRG-Elemente, die aus der Pflege herausgerechnet worden sind, nicht mehr alle sozusagen durch Pflege am Bett mehr finanziert werden, ist gleich dann wieder mehrere hunderttausend Euro bei uns raus und, und. Also in Summe heißt das dann, dass so mehrere Millionen schlagartig wiederum fehlen. Der Krieg führt ja dazu, dass Sachkosten bei uns steigern und, Tariferhöhungen, Landesbasisfallgleich, Landesbasisfall wird gleich das natürlich alles gleich erstmal wieder nicht aus. So, und dann haben wir das klassische, übliche Dilemma, aber vor so einer Summe stand ich ehrlich gesagt noch nie. Und das ist dann wieder mal eine unendliche Herausforderung. Und das Traurige dabei ist, dass wie immer halt eine dringend notwendige Gesundheitsreform, die das mal in ihrer Kernstruktur anfasst. Also ich habe ja nichts ambulant vor stationär und ist auch dringend nötig. Aber immer wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen und dann so gucken, wer überlebt es denn irgendwie. Das ist halt, finde ich, die dümmste aller Arten, die man betreiben kann. Und sie halt zum x-ten Mal wieder mal durch. Und das ist halt so unendlich traurig, zumal wir ja echte Chancen hätten. Wir haben ein sehr teures Gesundheitswesen. Ich sage dann immer, Geld haben wir. Wir haben tolle Wissenschaftler, wir haben tolle Ärzte, tolle Pflegekräfte. Und alle treiben wir sie mit dieser Methode ja eigentlich samt und sonders in den Wahnsinn oder aus ihren Berufen heraus.
Absolut.
Und das finde ich so, das haben wir eigentlich gar nicht nötig. Und warum fehlt es uns denn eigentlich an der unendlichen Traute, es einmal richtig zu machen? Es gibt so wundervolle Beispiele, einmal über die Grenze fahren nach Norden in Dänemark oder nach Westen in die Niederlande. Und manchmal sage ich, warum übernehmen wir nicht erstmal deren System und dann hätten wir es halb so teuer oder ein Drittel so teuer und erstmal viel, viel effizienter im Sinne von Volksgesundheit und WHO. Und dann können wir es ja typisch deutsch dann danach zerreden und es aber erstmal wäre es ja dann besser. So, bis auf so ein paar Sachen, wo wir wissen, das können wir dann vielleicht auch noch besser. Das muss man ja dann nicht gleich kaputt machen.
Ja, da kommen wir ja nachher nochmal im Gespräch auch zu dem Thema Kundenorientierung und also wie passt es zu dem, was die Kranken für Bedürfnisse haben und vor allem, wie gehen sie damit so einer Situation um? Aber da bin ich jetzt schon drei Schritte zu weit in meiner Neugier. Was ich total spannend finde, ist erstmal noch so reinzuhören. Die Uta hat es ja eben gesagt, dass sie als Visionär und Pionier auch so ein Stück weit hoch gelobt sind. Und das freut mich sehr, weil es ist ja ein spannendes Thema, einfach Gesundheit vor Krankheit zu stellen und auch zu schauen, wie kriegt man so einen Aufenthalt im Krankenhaus bestmöglich angenehm auch für die Menschen hin. Und klar, es ist so, wie Sie sagen, auch eine Rechenaufgabe. Es muss sich lohnen, damit es betriebswirtschaftlich gehen kann. Und deshalb fanden wir es auch so spannend, über diese Experience zu sprechen, die Sie ja auch ausloben. Was mir so im Kopf geblieben ist, ist so ein bisschen das Prinzip von dieser Healing Architecture und dem Gedanken. Wie sind Sie denn auf diesen Ansatz am Anfang gekommen? Also was hat Sie dahin gebracht, das so zu machen?
Ja, eigentlich relativ banal. Zwei lateinische Wörter. Ich fange mal mit dem Negativen an. Wenn man das Wort Patient ins Lateinische übersetzt, Patient, Patientia, ertragen und erdulden. So, also wenn wir von Patienten reden, reden wir ja von Menschen, die etwas ertragen und erdulden sollen. So, und das ist schon, finde ich, der erste falsche Ansatz. Und ne, Krankenhaus, Hospital, Hospice, wenn man das wiederum aus dem Lateinischen wiederum richtig übersetzt, dann heißt es eigentlich Gast und Gastlichkeit. Also das Hospital, das Hospice, ne? Ursprünglich von den Benediktinern auf ihrem Wanderweg nach Santiago de Compostela waren das Gastwirtschaften, wo man zu essen, trinken konnte, ne? Auch übernachten natürlich, und wo aber dann eben auch der wunde Fuß oder die Lungenentzündung, die man auf diesem Wanderweg auch sich behandeln lassen konnte. Also das L'Hôpital ist eigentlich eine Gastwirtschaft, ne? Ein Ort der Gastlichkeit. So, und heute haben wir die Hospitality, geht natürlich im Englischen viel besser, also die Hotellerie. Und das Hospital, auf der anderen Seite das Krankenhaus. So, und unsere Idee war ja relativ einfach, diese zwei sich eigentlich beißenden Bilder wieder zu einem einheitlichen zusammenzukriegen. Und das war die Vision. Und die haben wir da versucht, architektonisch, in der Haltung, im Essen, einfach in allem, einfach wieder zusammenzubringen.
Aber man muss ja sagen, es folgte so ein bisschen dem Prinzip, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Also wieso? Was ist jetzt ihr Magic, ihre Zauberkraft sozusagen? Wie sind Sie das angegangen und warum haben Sie das ja hinbekommen, verwirklichen können und andere nicht? Was ist da passiert?
Also ich glaube, Magic war daran gar nichts, sondern zu machen und leicht. Ich glaube, wenn überhaupt was Magic ist, dann sind es die Mitarbeiter. Wir haben sie halt von Anfang an sehr konsequent an diesem Prozess beteiligt und haben sie hier halt viel befragt, was geht nicht. Und vielleicht so exemplarisch im Beteiligungsprozess, natürlich für Menschen, die jahrelang im Krankenhaus arbeiten, war es schwer vorstellbar, ja, wie ist es denn in einem Hotel mit 4 oder 5 Sternen? So, und dann ist es immer ganz leicht, dann packt sie alle im Bus, lad sie einen Tag lang ein, in einem tollen Hotel erstmal Gast zu sein. Am zweiten Tag lass sie mal einen Tag hinter die Kulissen gucken. Und am dritten Tag haben wir dann ganz einfach gefragt, was von dem, was ihr als Gast erlebt habt und was ihr hinter den Kulissen beobachtet habt, lässt sich dann davon bei uns nicht umsetzen. Und siehe da, lässt sich eigentlich alles umsetzen. Nur, dass wir halt zusätzlich dann noch ein Röntgengerät dazwischen haben und vielleicht einen OP-Tisch. Aber das alles andere ist ja eigentlich dasselbe. Ne? So, und wenn dann diese Erkenntnis einmal da ist, lässt sich der Rest ganz gut umsetzen.
Und wieder ist es eine Frage der Haltung, wie man dran geht. Ne? Und wahrscheinlich sind Sie auch ein bisschen geneigt zu sagen, es ist ein Gesundheitszentrum eher dann als ein Krankenhaus, um dem auch nochmal so ein bisschen Nachsicht zu geben. Was mich jetzt da noch daran interessiert, ist Ihr eigener Anteil, weil Sie kommen ja auch aus der Pflege und dieses Hineinfühlen in die Situation und sich auch nochmal dessen bewusst zu sein, was habe ich da erlebt und was wollte ich früher schon anders machen, der interessiert mich jetzt auch nochmal an diesem Prozess, weil ich verstehe Sie so, dass Sie Teil von diesem Team sind und sich auch nicht vor die anderen oder über die anderen gestellt haben, sondern denen die Erfahrungen gegeben haben. Wie haben Sie sich dann mit Ihren Ideen da eingebracht und was hat Sie getrieben persönlich?
Also sicherlich durchaus viel, auch manchmal vielleicht auch zu viel, was so Detailbesessenheit angeht. Aber ich glaube, mein Kernantrieb ist ja immer eher, dass mich selbst als Pflegekraft immer wiederum genervt hatte, auch im Kollegenkreis, dieses unendliche Gejammer. Was wir, glaube ich, alle so ein bisschen aus dem Gesundheitswesen kennen, stundenlang beim großen Pott Kaffee da zu sitzen und sich darüber aufzuregen, was alles nicht geht. Anstatt einfach mal aufzustehen und zu sagen, ich jetzt hier und heute in diesem Moment auf meiner Station, ich ändere das jetzt einfach mal. Und das ist eigentlich faszinierend, wie viel da geht. So, ne? Also was so ein Team in der Lage ist, für sich selbst zu verändern, in ihrem Umfeld zu ändern, in der kollegialen Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Man muss es einfach ein Stück weit einfach erstmal wollen und dann einfach aufstehen und es einfach mal machen. So. Und da muss man nicht warten auf, dass der Chef es tut und der Geschäftsführer es tut oder die Landesgesundheitsministerin oder Bundesgesundheitsminister, sondern man kann es einfach mal machen. Jetzt, hier und heute. Und ich glaube, das ist so mit vielleicht das größte Geheimrezept ist, einfach mal zu beginnen. Und es gibt so vieles, eigentlich fast alles, was jeder tun kann. So, jeder auf seiner Position, an seiner Stelle, anstatt darauf zu warten, dass einem da geholfen wird. Ne? So, und das macht ja am Ende auch glücklich und zufrieden. Und es hilft und es macht gesund. Nämlich am Ende erstmal einen selbst.
Also Sie reden im Grunde ja doch von einer Graswurzelbewegung. Mhm. Wir diskutieren das viel, ne? Also wie viel kann die Graswurzelbewegung tatsächlich bewirken und wie viel Anstoß und ja Bewegung von oben braucht es denn eigentlich? Ich plädiere schon auch für die Graswurzelbewegung, aber gerade wenn ich so ins Gesundheitswesen schaue, muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, und ich habe auf ein Team geschaut, auf ein Palliativteam, und die sind ja immer noch mal so sehr besonders. Das war also auch, meine Mutter war auf der Palliativstation und es war eine Wahnsinnsstimmung da, also richtig toll. Die Patienten und Sterbenden haben sich da wirklich so wohl gefühlt. Also, und trotzdem habe ich gedacht, so viele sehr übergewichtig, ne, die Pfleger und Pflegerinnen. Und ich weiß nicht, die sahen alle nicht so wahnsinnig gesund aus. Also die hatten natürlich ein Herz aus Gold und Liebe ohne Ende für ihre Patienten und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, wird sich hier gut um euch gekümmert? Und wird hier Gesundheit vorgelebt, ja, und auch gefordert sozusagen. Und wäre es nicht auch schön, wenn Ärzte und das Pflegeteam den Patienten vorleben, was es bedeutet, gesund zu sein und gesund zu leben? Wissen Sie, wie ich meine?
Ja. Ja, ich glaube, da kann man auch nur wiederum Angebote machen. Also ja, mit Essen und mit, was weiß ich, Bewegungsangeboten im weitesten Sinne. Aber auch da, am Ende ist da jeder ein Stück weit seines eigenen Glückes Schmied. Und in den wenigen Stunden, wo ja Mensch bei uns auf Arbeit ist und ist, da kann ich sozusagen ja nur erstmal Angebote machen.
Mhm, absolut.
So, bis hin zu, ne, was weiß ich, wir nennen das unseren Brotkorb, wir backen ja unser Brot selber mit regionalen Produkten und Erzeugnissen, so, und dann sagen wir, ja, kannst jetzt zum Lidl gehen nach deiner Arbeitszeit oder du kommst bei uns zur Arbeit, bestellst zu Beginn deiner Schicht, was willst du heute mitnehmen, und dann kann ich am Ende meiner Schicht meinen Brotbeutel mitnehmen, deswegen nennen wir ihn so, und das ist halt frisch gebackenes, regionales Bio-Brot und Butter und guter Käse und eben regionale tolle Erzeugnisse. Ich spare mir Lebenszeit, relativ günstig, klar, von regionalen Erzeugern, so, ne, und so ist es halt ein Angebot. Manche nutzen es, andere eben nicht. Natürlich ist es vielleicht eine Spur teurer als beim Penny, oder wem auch immer. Ich will jetzt keine Werbung dafür irgendjemanden machen. So, aber es ist ein Angebot. Und es hat eben keine Plastikhülle drumherum, sondern ist halt in Papier eingewickelt und. Ne? So. Und ja, ich glaube, das heißt ja immer nur wieder ein Angebot machen. Ne? Und eben aufzeigen, woher kommt das und welcher Bauer lebt davon und von wem beziehen wir eigentlich das Getreide und oder das Fleisch. Und guck mal, es kommt doch hierher und es ist eben keine niederländische Hybridgurke, sondern es ist eine, die wir selbst mit dem Bäuerchen von dem dran hier gezüchtet haben. Das ist ja die Haltung, die dahinter steht. Und sie ist noch lecker und sie ist länger haltbar und keine Ahnung. Es ist nicht 400 Kilometer oder 800 Kilometer durch die Gegend gefahren. Ne?
So. Ja, aber das ist ja sehr, sehr, sehr viel, was sie da anbieten und was sie dann auch vorleben. Ne? Also, dass man überhaupt da mal mit in Berührung kommen kann, dass man da mal drüber sprechen kann.
Und merken Sie den Unterschied? Also ist es so, dass es mehr und mehr Mitarbeiter annehmen und sich damit auch, vielleicht auch ausprobieren und das ein oder andere einfach sich so entwickelt? Und macht es dann tatsächlich, und das ist die andere Seite, die ja eine Win-Win-Situation sein kann, auch tatsächlich die Krankenquote oder das Stresslevel der Mitarbeiter geringer? Weil es kann ja durchaus sein, dass die Angebote, die Sie machen, einfach auf der anderen Stelle sich auch rechnen.
Also ich würde mal sagen, es ist ein Herantasten der Mitarbeiter an die vielen Angebote, die es da gibt. Und die Angebote werden ja auch nach und nach erstmal mehr. Ne? Also Beispiel, ne? Da gibt es jetzt jeden Tag ein Essen von Sarah Wiener, unserer kleinen Bioterroristin. Was ist das denn? Wo ist denn das große Schnitzel mit den Pommes geblieben? Am Anfang größere Skepsis und nach wird es halt angenommen und wir merken das ja an den Bestellquoten. Oder auch der Brotkorb, so, was ist das? Das ist ja ganz schön teuer. Und nach und nach gibt es eine höhere Nachfrage dazu. Also ich glaube, da bedarf es auch ein Stück weit einfach erst einmal Geduld. Krankheitsquote und solche Dinge, an denen könnte man das ja dann festmachen. Ich glaube, das sind andere Dinge, die da mehr wirken, wie zum Beispiel ein besserer Pflege-Patientenschlüssel. Ne? Der wirkt da viel wirksamer und viel dramatischer und eine tolle Dienstplanung. Also wir nennen das arbeite doch, wann du willst. So die Zielstellung, so ganz 100% schaffen wir es noch nicht. Also über einen Jahresdienstplan, wo wir sagen, an dem Tag brauchen wir die und die Menschen mit der und der Qualifikation und dann tragen sie sich selber ein. So in der Pflege funktioniert schon sehr gut. In anderen Berufsgruppen tasten wir uns da so langsam nach und nach heran. Aber da, wo es funktioniert, merken wir natürlich, wow, es geht. Und dann wirkt das auch so nach und nach, ne? Wo dann auch begonnen wird, nicht mein Chef legt fest. Und wenn ich merke, wow, ich habe da einfach 10 Monate vorausplant, ist natürlich für viele Menschen erstmal schwierig. Aber ich merke, wow, ich habe total falsch geplant, dann kann ich eben auch tauschen mit einer Kollegin. Also, aber es ist eben die Selbstorganisation. Und die wirkt zum Beispiel viel mehr als jetzt ein gesundes Essen oder ein, was weiß ich, irgendwie Gesundheitsangebot sowieso. Ne? Diese Zufriedenheit, merken wir, wirkt dramatisch besser und mehr. Ich werde nicht mehr aus dem Frei geholt. Mein Wochenende, mein geplantes, ist und bleibt mein Wochenende. Also das sind Elemente, die wirken viel, viel stärker auf die Gesundheit und die Zufriedenheit als jetzt das Essen.
Ja, das kann ich verstehen, beziehungsweise aus dieser Selbstbestimmung heraus, ne, die Sie dann erleben, wird ja auch so eine Ohnmacht gemildert und dann kann man ja überhaupt erst wieder bewusst auf sich schauen, glaube ich. Ne? Also wenn man immer nur das Gefühl hat, Teil von so einer Maschinerie zu sein, dann fällt auch alles andere hinten runter. Aber ja, so wird halt, man wieder zum Menschen quasi. Ne?
Ja, und dann gibt es halt dummerweise wieder Corona und das macht den schönsten Plan wieder komplett zunichte. Ne? So, und gefühlt wirft es einen dann wieder in, ne? Das war doch vor 5 Jahren mal so, nichts ist hier besser geworden. Ja, aber es ist dann halt Corona und nicht das, was wir so. Und das dann immer wieder zu differenzieren und wieder die Achtsamkeit dahin zu kriegen, das ist halt schon schwierig. Ne? Aber es wird.
Da sind wir bei der Kommunikation am Ende. Ne? Das, mir macht es den Eindruck, als wenn Sie mittendrin sind, ne? Und auch den Dialog fördern und auch die Themen auf den Tisch bringen. Und sobald man eben diese Sorgen, Gedanken und vielleicht auch die Wut auf Corona dann loswerden kann und mit Ihnen teilt, was kann man jetzt aus dem noch Gutes tun? Und wenn es irgendwie noch eine Randstabilität eines Planes ist, ich vermute, dass Sie das auch versucht haben und dann gemeinsam durch die Situation gegangen sind. Bin ich da richtig oder was war da das Geheimnis in der Krise?
Ja, das ist schwer. Ich glaube, da kann man dann kommunizieren, was man will. Am Ende wenn irgendwo Ausbrüche da sind, dann fängt man halt doch wieder an, Leute aus dem Frei zu holen oder Teams auseinander zu rupfen. Also das war halt einfach eine blöde Situation. So, da kann man sich dann vornehmen, was man will. Das ist dann halt blöd und noch blöder ist dann, dass man dann am Ende, obwohl da eine tolle Summe ausgelobigt wird von irgendeinem Bundesgesundheitsminister, dann doch wieder am Bett nichts ankommt. Das sind dann so die Ärgernisse, die dann auch wirklich für Enttäuschung sorgen.
Aber da hilft ja im Zweifel nur, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gespräch zu bleiben, oder?
Klar, klar. Mhm. Und transparent schaffen. Ne?
Genau. Also, wie machen Sie das denn ganz praktisch? Also haben Sie dann einen Webcast oder stellen Sie sich wie im Film da auf die Treppe und halten eine Ansprache ans Volk? Wie geht das?
Also ich glaube, die schnellste Art, bei uns zu kommunizieren, ist eine Mitarbeiter-App. Weil das Handy hat so mittlerweile jeder in der Hand, ob in der Arbeit oder zu Hause. Das ist die schnellste Form der Kommunikation mittlerweile geworden. So.
Aber die nutzen ihr privates Handy dafür, für diese App.
Genau. Mhm. Weil damit können sie eben zu Hause und ob sie jetzt Facebook dingeln oder da drauf dingeln und darüber ist dann halt auch schnell Resonanz organisiert. Es ist halt mittlerweile das Medium geworden und kann man dann auch relativ schnell über Smileys oder Emojis, wie sie ja so schön heißen, dann auch mal schnell seinen Kommentar ablassen.
Mhm. Ja gut, aber eine App stelle ich mir jetzt vor, also super, um Informationen zu platzieren und so weiter. Aber können Sie da auch wirklich Botschaften loswerden? Können Sie darüber wirklich die Leute zum Durchhalten motivieren? Dafür braucht es doch wahrscheinlich ein persönliches Gespräch, oder?
Dafür gibt es halt Führung. Und mal funktioniert sie schon gut und mal eben auch noch nicht so sehr gut.
Das echte halt Leben.
Mit Führung ist und sie funktioniert auch nie einheitlich. Aber das ist ja wiederum das Schöne, dass da am Ende des Tages jeder sich selbst in seiner Leadership-Rolle finden darf und muss. Trotz aller einheitlich jeweils bemühten Ansätze und Styles kann nur ein jeder sich selber finden. Aber wenn es um Divorce geht, gibt es natürlich dann auch zentrale Aufrufe, Mehrfachveranstaltungen, dass jeder daran nehmen kann. Aber auch dort immer mit Dialog angeboten, je nachdem, was da gerade an Change, Thema auch eben ansteht. Ne?
Wie viel Zeit nehmen Sie sich dann vor, mit Gästen und mit Mitarbeitern zu verbringen? Oder gibt es da irgendwie kein grundsätzliches System?
Sie meinen mich persönlich?
Sie ganz persönlich, ja, weil am Ende ist es ja so, dass Sie es auch vorleben als Leading the Change und dass auch durch das, dass Sie es erleben, das ist was ganz anderes wird und mit Ihrer Historie als Pfleger, glaube ich, sind Sie auch nochmal anders im Gespräch als vielleicht der ein oder andere Krankenhausdirektor, der nie in der Praxis gearbeitet hat. Ich bin einfach mal so auf der Suche nach dem Geheimnis von, wie nah sind Sie dran und was machen Sie da? Das scheint ja auch ein Erfolgsrezept zu sein. Mhm.
Also Erfolgsrezept, glaube ich, passt da so gar nicht. Ich glaube, es ist so eine stets und ständige Zerreißprobe bei mir. Also ich versuche, so viel wie möglich auf dem Flur zu sein. Das versuche ich viel. Und es gelingt mir natürlich lang nicht so, wie ich es mir wünsche, und möglichst wenig Zeit in Besprechungen rumzuhängen. Ich genieße wirklich dann lieber eher, ne, vor Ort zu sein, mit den Leuten vor Ort zu reden und zu verstehen, wo es dann jeweils drückt. Nicht leicht, weil es einfach unendlich viel Zeit ist, aber da erfahre ich tatsächlich am ehesten und sehe auch am ehesten, wo Schuh drückt, und gehe auch gerne da in den Dialog. Mensch, warum machst du es nicht so? Oder weil ich ja doch weit, weit von der Praxis weg bin. Das bietet mir aber auch wiederum dann die Chance, wirklich Dinge zu entdecken, die mich auch reizen. Also mir macht es ja wirklich Spaß.
Mittendrin zu sein.
Ja, mittendrin zu sein. So. Jetzt, glaube ich, kommt gleich mein Hund. Ich höre ihn draußen schon kläffen. Also es kann sein, dass...
Wunderbar. Der darf auch mit hier an der Bartesse sein.
Ja, ich glaube, ich sag mal gleich Bescheid. Also kurzer Break. Und dann geht es hier in Ruhe weiter.
Alles klar.
So, gut.
Schön.
Welcome back. Kennen Sie sowas wie, wir nennen das bei uns intern Management in Practice? Kennen Sie das? Also bei uns heißt das dann, dass einer aus dem Top-Management oder der Vorstadt tatsächlich als Crewmitglied sozusagen, ne, den Orangensaft verteilt oder am Gate, am Flughafen mitarbeitet und so weiter. Kennen Sie sowas?
Ich gehe immer wieder auch in den OP mit rein oder ziehe meinen weißen Kittel an und mache einfach wieder mit. Und ich brauche das auch. Also für mich einfach wieder immer wieder zu kapieren, worum geht es hier eigentlich noch, um mich völlig da abzuheben. Also das ist das eine. Und ich reise halt auch wirklich immer wieder noch gerne, also um einfach zu sehen, wie organisieren es denn andere?
Ja.
Also so Copy und Paste und oder auch mal in anderen Industrien und Branchen zu gucken, Mensch, wie löst denn das Thema Telefonie, Empfang oder logistische Sachen oder IT-Themen oder, also ich finde das einfach immer fürchterlich spannend, wirklich sehr konkret hinzugucken und die stundenlang da rumzulabern und nochmal eine Runde, das ist so eher nicht so.
Wer ist denn da ein Best Practice für bestimmte Themen?
Also jetzt rund um Gesundheitswesen, Pflege, Organisation, Prozesse finde ich immer wieder die Niederlande sehr, sehr spannend, auch Dänemark. Es kommt so wirklich drauf an, wenn es um Digitalisierung geht, finde ich es immer wieder Kalifornien, großer, großer Vorreiter, und ganz ehrlich, das war es auch schon. Also mit diesen drei, also einer Region und zwei Ländern, hat man eigentlich schon Best of entdeckt. So, fertig.
Asien? Ist da nicht Asien noch irgendwie?
Also ich glaube, man kann in Südkorea nochmal das Thema Umgang mit Pandemien sicherlich gut lernen, also Infektionskrankheiten im Allgemeinen. Aber das war's. Also ich finde so ein Gefängnisbeispiel à la China finde ich nicht besonders erstrebenswert, deswegen gucke ich mir auch nicht an. Also es ist natürlich faszinierend, was sie alles können, aber ich will es nicht haben, deswegen gucke ich es mir auch gar nicht an. Finde ich, also Südkorea ist wirklich extrem spannend, weil sie ja einfach Infektionskrankheiten im Sinne von Parallelstrukturen aufbauen und dass sie am Ende, obwohl es ja erstmal sehr, sehr teuer klingt, am Ende viel, viel günstiger ist, ne? Weil sie sehr schnell einfach alles nebenbei, ohne sozusagen das originäre Versorgungssystem deswegen anfassen, angreifen. Sehr spannend. So, aber ich habe es live nie gesehen, aber ich will es mir irgendwann nochmal angucken.
Ich glaube in Abu Dhabi, ich habe das nur auf LinkedIn gesehen, irgendwo in den Emiraten wird irgendein ganz neues Krankenhaus, State-of-the-Art-Krankenhaus gebaut. Also auch mit einer Architektur habe ich so vorher noch nie gesehen. Muss man sehen, ich glaube, ich habe das abfotografiert. Da scheint sich was zu tun. Da ist natürlich auch Geld ohne Ende. Weiß ich jetzt nicht, ob die so von den menschlichen Werten her das so geregelt kriegen. Da würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber was möglicherweise sogar Digitalisierung und Architektur angeht, könnte man mal einen Blick drauf werfen. Aber ja, interessant. Und Holland, das hat ja schon, wie heißt der gute Mann, der New Ways of Working geschrieben hat?
Bodo Jansen.
Nee, nicht Bodo Jansen, mein Gott, wie heißt der denn? Das ist ein Belgier, glaube ich. Der hat ja Buurzorg als das große New Ways of Working Beispiel genannt. Ne? Auch ein ehemaliger Pfleger, der ein ganz neues Pflegesystem etabliert hat. Hatten Sie mit denen schon Kontakt?
Nee, mit ihm nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir, glaube ich, in den Niederlanden 30 Krankenhäuser angeguckt, habe da teilweise auch mitgearbeitet.
Oh, wow.
So, alles, was so wirklich Prozesse, was Abläufe, was Zimmer, was Patientenorientierung angeht, ist, finde ich, für mich kaum etwas Besseres, was Zusammenarbeit angeht, über die Berufsgruppen, Selbstorganisation, was Dienstplanung, was, also die ganze Haltung, die dahinter steht, ist es, glaube ich, nahezu unübertroffen, wie man mit allen Ressourcen, die es so gibt, und das zu extrem effizient organisiert, glaube ich, gibt es nur ein wirklich herausragendes Beispiel, und das sind die Niederlande. Und es ist im Grunde Wurst, hingeht, man kann da in jedem Laden wirklich nur lernen. Sei es in der Altenpflege, soziales Wohnen, in wie integriere ich da Pflege auch noch mit drin, egal ob drinnen, draußen, oben, unten. Es ist wirklich irre und es ist wirklich beeindruckend. Und wir sind da leider Gottes wirklich Lichtjahre hinterher. Und sehr ähnlich und dennoch völlig anders, eben Dänemark, die es eben nicht wettbewerblich organisiert haben, sondern eben plan- oder staatswirtschaftlich, dennoch sehr, sehr effizient dabei, noch zentralistischer alles, aber auch im Vergleich zum deutschen System fürchterlich effizient dabei. Da ist es dann eher spannend, ne? Weil sie wie organisieren die Notfall, Rettungswesen, wie greifen sie dabei in ÖPNV-Strukturen hinein? Also auch wiederum eine ganz andere Handlung, ne, die ganz anders den Ansatz Prävention ja nochmal leben wie wir. Das sind so die spannenden Elemente da in Dänemark. Also ich würde immer beide Systeme idealerweise kombinieren wollen. Ja, Kalifornien ist halt einfach das Mekka für Digitalisierung. Also, ne, elektronische Patientenakte, Dinge, die wir ja hier scheinbar immer noch nicht mal buchstabieren können, obwohl wir in 21 Jahren Gematik ja 16 Milliarden ausgegeben haben und bis heute nichts auf die Reihe gekriegt haben. Das läuft da halt einfach alles und völlig selbstverständlich und von unterschiedlichsten Anbietern und völlig faszinierend und in einer Klarheit und Logik und eben auch datensicher und, ne, weil die sind ja so safety-mäßig da immer unterwegs mit ihren Verklagungsproblematiken.
Stimmt.
Die Staaten ja, haben, können,
viel verschärfter.
Ja. Ja, richtig, richtig, richtig gut. Und wir behaupten immer, wir hätten den Datenschutz ganz groß geschrieben. Im Gegenteil, die lachen sich kaputt über unseren Datenschutz, können regelmäßig bei uns einbrechen, wenn sie wollen. Bei denen kann man das nicht. Und die zeigen uns tatsächlich, wie man sicher es dennoch wunderbar hinbekommt. Also es sind alles so Quatschdiskussionen, die wir hier in Deutschland führen. Eigentlich nur, um zu zeigen, nee, eigentlich wollen wir es ja nicht. So.
Aber Sie haben ja offensichtlich schon was anders gemacht, damit es sich trotzdem rechnet. Weil ja, die Effizienz muss ja durch die Digitalisierung kommen, weil wenn man mehr Zeit mit dem Patienten verbringen möchte, dann muss es ja von der Digitalisierung kommen. Und die Frage ist so ein bisschen, was war dieser erste, zweite, dritte Schritt, den Sie halt anders gemacht haben, damit dieser Shift stattfindet und die Mitarbeiter zufriedener sind und die Patienten dann auch häufiger jemanden sehen, in dem Moment, wo sie jemanden brauchen?
Also ich glaube, der Shift war eher in den Prozessen und den Abläufen. Die Digitalisierung ist so, glaube ich, eher die Welt, an der wir jetzt heftig basteln. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Haltung, also das Erste aus den Niederlanden war zu erkennen, wie sinnvoll es ist, eine Pflegekraft sozusagen inmitten ihrer zu betreuenden Patienten zu setzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also raus aus diesem Pflegestützpunkt, weg von allen Stationsstruktur hin zu einem Unit-Konzept, heißt also Pflegeschlüssel bei uns 1:8, also rein mathematisch 1:6,7. Aber im Durchschnitt im Haus ist er jetzt 1:8. Das heißt, eine Unit-Schwester sitzt, ich male es jetzt ein bisschen dramatisch aus, auf dem Flur zwischen ihrem Patienten, sichtbar im Arbeitsprozess, ansprechbar für die Angehörigen, für die Physiotherapeuten, für die Ärzte, für jedermann. Und jeder weiß, aha, das ist die Fachpflegekraft für diese 8 Patienten und niemand anderes. Und sie trägt in ihrer Schicht die komplette Verantwortung für A bis Z für diese 8 Patienten. Die Patienten wissen das, jeder weiß es. Das heißt, es wird auch weniger geläutet, weil Patient, Gast, um korrekt zu sein, macht ja nur seine Tür auf und weiß, aha, da sitzt Susi oder David, welcher Pfleger nun auch immer. Und es ist meine, für mich zuständige Kraft und zwar ideal für den kompletten Aufenthalt. So, also das heißt, Pfleger David weiß jetzt auch, trinke ich lieber Tee oder Kaffee, ob mit oder ohne Zucker und welchen Zucker sogar noch. So, es ist also nicht
Wahnsinn.
Die Tür zu, sondern es ist echte Bezugspflege, würden wir das ja in Deutschland nennen. Und dafür, so, und zusätzlich haben wir sie von allen administrativen Prozessen, also typischerweise ja die Aufnahme, wo sowieso die meisten Fehler passieren, also welche Medikation hat der Patient, wo kommt er her, der Patient ist aufgeregt und das ist, stört ja eigentlich nur die Pflegekraft, sozusagen sich dann um diejenigen zu kümmern, denen es ja in der Regel nicht so sehr gut geht. So, das heißt, wir haben einen eigenen Aufnahmeprozess völlig losgelöst von der ganzen Station. Ne? Also bis zur OP hat die Pflegekraft oben auf der Station nichts, aber auch rein gar nichts mit diesem ganzen Wahnsinn rund um die Aufnahme zu tun. Ne? Dann völlig, das heißt, dafür haben wir eine zentrale medizinische Aufnahme, eine eigene Boardingstation, ne? Wie an den Flughäfen funktioniert das da. Also völlig andere Prozesse, als das, was so üblicherweise da ist. Aber im Grunde immer mit der Kernidee, wie entlaste ich die eine Unit-Schwester da oben auf der Station und wie sorge ich dafür, dass diese enge Bindung zwischen ihr und Gast noch intensiver werden kann. Ne? So. Das ist immer die gesamte Zielstellung. Und diesen Pflegeschlüssel, den haben wir eben in der Frühschicht und in der Spätschicht, sodass diese ganzen Tätigkeiten, die ja üblicherweise in der Frühschicht alle wie so hamsterradmäßig alle auf einmal erledigt werden müssen, nein, die können wir Patienten individuell über die ganzen 16 Stunden in aller Seelenruhe ausrollen. So, gibt so ein paar Fixpunkte, wie die morgendliche Visite, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das sind so ein paar fixe Ereignisse, da können wir nicht ganz so dolle hin und her variieren, weil da hängt eine große Küche dran, da hängen Ärzteteams dran, die ja dann später in den OP verschwinden müssen und. Aber den Rest, mach doch, wann du es willst und wann der Patient vor allem es will, der Gast.
So, hört und sich sehr pragmatisch an.
Dann entsteht bei dem Zufriedenheit und der lächelt und wenn der lächelt, lächelt die Schwester natürlich auch ganz zufrieden zurück und die kommt total entspannt nach Hause und sagt, oh, heute hatte ich einen guten Tag.
Ja, dann Wahnsinn. Sind auch alle zufrieden und diese Zufriedenheit, die lässt einen dann auch glücklich nach Hause gehen. Ja. Bringt mich so ein bisschen zu den Gästen, weil mit aller Neugier, die sie nach draußen in die Welt getragen hat, in welcher Form haben sie die Gäste mit einbezogen? Wahrscheinlich haben die manchmal auch irrealistische Vorstellungen, ne? Aber ich bin einfach mal neugierig, wie das Einbeziehen bei Ihnen so stattfindet.
Also wir haben ja, bevor wir den Neubau dann, also für den Neubau selbst, haben wir erste Entwürfe gehabt. Die Entwürfe haben wir erstmal mit allen Mitarbeitern durchgesprochen, mehrere Tage Stadthalle. Und nachdem wir deren Verbesserungswünsche eingebaut haben, haben wir dann angefangen, das auch mit Selbsthilfegruppen, mit örtlichen PatientenvertreterInnen durchzusprechen und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass sowohl MitarbeiterInnen als aber auch Patientengruppierungen sich schwer taten, so Pläne zu lesen. So. Wir haben dann angefangen, einen echten Mockup zu bauen, ein 1:1-Modell der typischen Patientenzimmer, die dann später skaliert werden. Heute würde ich sagen zu spät, aber immer noch nicht so spät, dass es zu spät war, um noch viele, viele Korrekturen vorzunehmen. Und diese Selbsthilfegruppen haben da richtig Probewohnen gemacht, haben alles Mögliche bis zuletzt ausprobiert und wir haben viel da gelernt. Von Mitarbeitenden, aber natürlich auch von Patientengruppierungen, wobei die Mitarbeitenden, ich glaube, deren Feedback, wenn ich das wichten würde, glaube ich, war 90% bedeutsamer als das, was da von Patienten-Gästen zurückkam.
Aber das ist so schlau. Ja. Das ist so schlau und das macht auch so viel Sinn.
Die Mockup-Idee.
Also, ne? Ja. Das ganze Mockup hat irgendwie knapp 600.000 Euro gekostet. Alle haben gesagt, jetzt ist er wieder total verrückt. Aber am Ende hat allein im West schon Geld gespart, also irgendwelche Schiebefenster, wo wir gesehen haben, weder Mitarbeitende noch Gäste sind in der Lage, die Dinger korrekt zu bedienen. Also war klar, wenn wir die paar hundert Mal einbauen, haben wir nur noch Wartungskosten. Aber allein im West haben diese riesigen Glasschiebetür-Elemente halt schon mal weniger gekostet. Damit waren allein schon mal 300.000 Euro eingespart und. Also allein, ne? Im Invest haben wir uns was gespart, aber vor allem bei Wartung und Pflege dann über die Jahre hinweg. Und wie gesagt, wir haben es leider erst gemacht, als der Rohbau schon fast fertig war. Das heißt, wir konnten dann eigentlich Mauern nicht mehr versetzen. Deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, Leute, wenn fangt bei den Zimmern, also bei den Dingen an, die ja hundertfach skaliert. Und wenn es nicht gut ist, in die Tonne treten und nochmal anfangen. So lange, bis das, was am häufigsten wiederholt wird, erstmal 1000%ig ist.
Und also Sie haben das ja geschafft, irgendwie das so versetzt zu gestalten, dass man da jetzt nicht unmittelbar nebeneinander liegt, ne? Und also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da jetzt auch sehr speziell, aber leg mich mit irgendeiner wildfremden Person in ein Zimmer, wenn ich krank bin, da kann ich nicht gesund werden. Das ist unmöglich, weil ich kein Auge zutun werde. Ich werde so genervt sein, mal abgesehen von jetzt Kulturunterschieden und so weiter. Ne? Der eine hat eine 10-köpfige Familie, die da jeden Tag anrollt, der andere will nur seine Ruhe haben. Also das finde ich auch so unfassbar wichtig für die Genesung, dass der Mensch die Gelegenheit hat, gesund zu werden, alleine durch dieses Umfeld und einfach die Ruhe und gut schlafen können und so weiter und so fort.
Ja, ja, ich würde das gerne mal aufgreifen. Also der erste Schwachsinn ist wieder ein politischer, dass wir in Deutschland sozusagen das Einbettzimmer immer noch unter Komfortmerkmal diskutieren.
Ist unfassbar.
Und dann nur das Zweibettzimmer als förderfähig oder größer als Wahnsinn. Förderfähig sozusagen fördern. Der vernünftige Welt sieht es ja überhaupt nicht unter Komfortmerkmal oder Luxus, sondern sieht es unter zwei großen Gesichtspunkten. Der eine heißt ja sozusagen Hygiene und der So Krankenhauskeime, ich rede gar nicht von Corona, sondern einfach nur Krankenhauskeime. Und der zweite ist ein rein betriebswirtschaftlicher. Ich kann ein Krankenhaus halt 1000-mal besser belegen. Also ich kann Männlein, Weiblein, Hebräer versus sowieso Kind, krank, sterbend, Infektion, ohne Infektion. Ich kann ja die ganze Kiste einfach vollpacken ohne Ende und ich kann sie theoretisch zu 100% belegen. Das geht mit einem Zwei-Bett-Zimmer nie.
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ganz ehrlich, ich kriege jetzt hier gerade die Vollkrise. Das ist der Grund, warum es Zwei-Bett-Zimmer gibt. Weil das förderfähig ist und das andere nicht. Aber wo muss ich denn einen Brandbrief hinschreiben? Sagen Sie es mir, ich mache es sofort.
Gesundheitsministerinnen sind ja in der Regel immer Frauen, die dann in diesem Multisammelbeckenministerium sind. Frauen, Soziales, Tierschutz, Gesundheit.
Die ganzen Klischees, Herr Thies. Ja,
schauen Sie doch einfach mal in die Bundesländer hinein und schauen Sie mal, wo das Thema Gesundheit und Krankenhausfinanzierung angesiedelt ist. Und dann finden Sie dabei eben auch den von mir soeben aufgezählten Rest. Neuerdings in Schleswig-Holstein ist ja Gesundheit sozusagen noch ein justiziables Thema geworden, weil dann ist es im Justizministerium spannenderweise gelandet.
Oh mein Gott.
Ich sage nichts mehr, ich bin Schleswig-Holsteinerin. Oh Gott.
Ja. Ja, aber das gibt's doch alles gar nicht. Also Das heißt, eigentlich sprechen doch sehr, sehr, sehr gute Gründe fürs Einzelzimmer.
Nur, ich meine, alle vernünftigen Länder dieser Welt machen das ja auch, ne? So, und alle Unvernünftigen fördern halt Zwei- und Drei- und Mehrbettzimmer. So insbesondere der Freistaat Deutschland.
Der Unterschied ist eigentlich nur eine Wand und eine Tür. Also ich meine, wenn man sich's mal ganz genau so nimmt, die Quadratmeter bleiben ja im Zweifel ähnlich. Also,
ja, Sie können sogar, wenn Sie es richtig schlau machen wie die Niederländer, die sind da ja echt abgefahren schlau, kriegen Sie das ja sogar hin, weil wenn Sie sagen, was ist denn das Einbettzimmer, dann ist das Einbettzimmer ein Stellplatz für ein Bett,
ja.
Ein Kalamitätenbett, wie die Niederländer das nennen, also eine Sitzbank für einen Angehörigen, auf dem der Angehörige, wenn der Patient zum Beispiel stirbt oder es ihm nicht gut geht, nebenbei noch schlafen kann.
Mhm. Ah, ja.
Ansonsten sitzt die ganze Familie wie auf der Hühnerbank da drauf. Man kann das toll zusammenklappen. Im Katastrophenfall ist es ein Kalamitätenbett, also ein Katastrophenbett. Wunderbar. Und ansonsten ist da eine Schiebetür zu einer Nasszelle. Die Nasszelle funktioniert allerdings nur, wenn die Schiebetür offen ist. Und dann ist es nicht nur ein behindertenfreundliches, sondern dann ist es sogar noch eine behindertengerechte Nasszelle. Und Schiebetür geht ja bei uns nicht, weil bei Zwei-Bettzimmer muss das ja Schall- und geruchsdicht sein. Beim Einbettzimmer muss es weder Schall noch Geruch sein, weil es ist ja, verzeihen Sie den Ausdruck, mein eigener Pups, den ich da rieche. Also mache ich danach das Fenster auf und dann ist er halt wieder weg. Ne? So, also es ist so verdammt einfach, wie das alles geht. Und nachdem die ja aktivierend immer denken, ist sozusagen der ganze Aufenthaltsbereich, also der Tisch und der Stuhl, gemeinsam auf dem Flur mit der Unit-Schwester. Also richten die auf dem Flur ein tolles Wohnzimmer ein und dann sind in der Unit rund um die Krankenschwester die Patienten, die halt mobil sind. Und die nicht mobil sind, naja, die liegen halt im Bett.
Naja, und man hat dann auch gleichzeitig nicht mehr so das Einsamkeitsgefühl, weil dann die anderen auch noch näher an einem dran sitzen und man eben nicht gebunden ist an die Person, mit der man im Zimmer ist und sich unterhalten kann, mit wem man dann im Zweifel möchte. Oder man sieht halt einfach nur, was da passiert und das ist auch gut, ja. Also am Ende macht hochgradig Sinn.
So. Ja. Ich werde verrückt.
Es ist alles schon gebaut, es ist alles durchdacht, es ist erforscht, es ist entwickelt und man muss nur einmal über die Grenze fahren und dann sieht man schon.
Ich würde aber trotzdem noch mal gerne zu dieser Digitalisierung zurückkommen, weil das ist ja dann so auch die nächste Generation von Gedanken und Ideen, die Sie gerade durchgehen. Was wird jetzt da kommen? Also wie hilft uns das an der Stelle? Wir haben ja schon ein paar Dinge genannt, vielleicht die digitale Krankenakte, die anders geschützt ist, wo man eben auch die Dinge nicht 5-mal aufschreiben muss. Ich habe jetzt auch gerade mit meiner Mutter das ein oder andere an Papierkram da erledigt, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, das wissen die doch eigentlich schon alle. Warum muss ich jetzt irgendwie einen Zettel von A nach B holen? Und der sagt, nein, ich mache nur was, wenn das B unterschrieben hat, weil ich bin ja nur A und es ist nicht bei mir auf der Agenda. Unglaublich, also Was erwarten wir da jetzt an nächsten Schritten und was probieren Sie vielleicht auch als nächstes aus?
Also Ich würde mal anders anfangen. Wir haben es ja schon eigentlich mal wieder gemacht, um zu zeigen, es geht. Also Leute, hört alle auf zu jammern, es geht doch. Also aus Kalifornien haben wir mitgebracht. Ich habe es durch Zufall an der dortigen Uniklinik in San Francisco entdeckt. Eine cloud-basierte Patientenakte, wo der Hausarzt, der Facharzt, die Klinik sozusagen, jeder auf seinem unterschiedlichen System, dennoch alles gemeinsam als in Form von strukturierten Daten alles hinein tippt, jeder auf seinem System und nur der Patient am Handy, iPad oder webbasiert zu Hause am Rechner sagt, okay, ich möchte, dass die Daten vom Hausarzt, vom Facharzt, vom Apotheker, vom Krankenhaus, von wem auch immer, in meine Cloud strukturiert hineinlaufen und dass der nächste Behandler auf diese dann wiederum Zugriff hat und dann laufen die wiederum in sein System hinein. Cloud-basiert. So, heißt, niemand muss mehr irgendwelche Zettel ausfüllen, weil der Patient entscheidet, ja, du kriegst Einsicht in meine kompletten Akten, nee, und du nicht. Und das kann er entscheiden, wann er will und wie er will. Das heißt, er kann auch nachts um 2 Uhr auf die Idee kommen, ich will nicht mehr, dass der urologische Datensatz beim Hausarzt ist. Und so wie den Flugmodus an und aus, so kann er dem Datensatz des Urologen beim Hausarzt einfach wegnehmen. Warum auch immer. So. Und das läuft dort seit 10, 12 Jahren stabil. Und dann habe ich gesagt, verdammt nochmal, geht denn das nicht auch in Deutschland? So, und habe die dortigen Leute gefragt, können wir das nicht mal bei mir ausprobieren? Wir sind ja so ein kleiner Mini-Konzern da in Eisenberg. Das heißt, wir haben Hausärzte, wir haben Fachärzte, wir haben Klinik, Physiotherapie, demnächst ambulante Reha, stationäre Reha, Apotheke, Sanitäter, wir haben alles mal da. Also einmal das gute kleine Gesundheitswesen, ne, oder das deutsche Gesundheitswesen einmal im Kleinen. So. Und dann haben wir gesagt, so, wenn das hier funktioniert, das galt es ja zu beweisen, dann könnte das ja auch in ganz Deutschland funktionieren. Also haben wir in 9 Monaten für 1,2 Millionen Euro Thüringer Fördergelder dieses cloud-basierte Ding mit Zustimmung des Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten ist gleich europaweite Zustimmung, also es können jetzt in ganz Europa genutzt werden, das Ding, haben wir das einfach mal fertig gebaut und siehe da, es funktioniert. So, also zumindest in diesem kleinen Mikro.
Fantastisch. So. Ja, ist ja großartig.
So, und klasse. Das ist ja so immer so dieses, ach komm Leute, lass uns doch mal aufhören zu jammern, sondern einfach mal machen, zeigen, guck, das geht. So, und einfach um zu sagen auch, liebe Minister, kommt doch mal gerne vorbei. Ob da ihr müsst ja das nicht gleich bundesweit machen, sondern wenn ihr wollt, macht es doch auf Landesebene. Geht doch auch. Also, so, also, das ist immer so dieses, mein Antrieb ist ja immer so zu sagen, ja, das ist vielleicht noch nicht perfekt und es waren ja jetzt auch nur 9 Monate und nur 1,2 Millionen. Gib mir halt noch 1 Million, dann machst du es dir noch perfekter. Aber immer dieses zu zeigen, guck mal, geht doch. Ne? So, und das, was ich ja so schlimm finde, dass wir ja, Ihre Mutter hatten Sie jetzt eben als Beispiel genannt, ja selbst innerhalb von einer Klinik, ich weiß nicht, wie häufig sie niederschreiben musste, wie sie heißt. Mindestens 7 Mal ist, glaube ich, so der deutsche Durchschnitt, mindestens. Ne, in Anamnesebogen für die Pflege, für den Anästhesisten, für den Operateur, der Physiotherapeut möchte es auch nochmal haben, dann kommt dieser Aufklärungsbogen noch, jener noch. Bei der administrativen Aufnahme, keine Ahnung was, ne? So, was für ein Trauerspiel, ne?
Ja, aber werden Sie jetzt von allen gehasst oder geliebt? Also wie verhält sich denn die Krankenhauslandschaft und das Gesundheitswesen in Deutschland Ihnen gegenüber?
Ich weiß es nicht, also.
Ist Ihnen auch egal, oder?
Am Ende ist es mir, ja, egal nicht. Ich fände es schön, wenn wenigstens Politik sagt, hey Mensch, toll, warum greifen wir das nicht auf und führen das jetzt mal flächendeckend ein? Also so, ja. Und vielleicht jetzt so Richtung Kollegen, wenn die sagen, ach Mensch, wenn der Kleine das da hinkriegt, dann kriege ich das auch hin. So. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht gerade in einer Gegend, die irgendwie besonders berühmt oder reich ist oder sonst was. Also, ne? Der Saale-Holzkreis ist so eher strukturschwach, ist von der AfD auch noch umzingelt mit 26,7%. So, ne? Also ich glaube, es gibt durchaus interessantere und wirtschaftlich stärkere Regionen.
Wo mehr gehen könnte oder schneller gehen könnte. Ja. Ne?
Und ich finde, wenn das da in einem kleinen kommunalen Kreiskrankenhaus so alles funktioniert, dann soll es eher so zur Ermutigung beitragen. Und wenn uns das gelingt, auch jetzt mit diesem Podcast, den wir gerade machen, dann finde ich, ist so das erreicht, worum es ja eigentlich geht. Mir einfach zu sagen,
wir reden drüber.
Mensch, Leute, es geht doch. Und das ist ja jetzt nicht vielleicht nur bei uns oder weil ich da bin, sondern es ist einfach, ne, so Mut machen auf, Leute, findet euren eigenen Weg. Und dass der unsere jetzt mal zufällig klappt, schön. Vielleicht nicht ganz so zufällig, aber immerhin, er hat funktioniert. Und ne, woanders funktioniert er sicherlich anders. Und vielleicht auch unendlich viel, viel besser noch. Aber so dieses sich einfach mal aufmachen. Ich glaube, das ist das, worum es mir am meisten geht.
Und das fand ich, kam in dem Gespräch auch bisher wirklich gut rüber. Ne? Dieses Offensein für neue Ideen, nachfragen, zuhören und was draus machen und auch was bewegen wollen. Weil ich sehe oft, wenn ich rausgehe, Hamsterräder. Und es ist bei der Wäscherei um die Ecke, die immer die lange Schlange hat und es nicht kürzer werden lässt, weil sie halt immer dieselben Prozesse macht, nicht anders, als es jetzt im komplexen System von Airline teilweise. Auch bei uns sind wir ja auch mal kritisch, genau wie bei Ihnen auch. Ne? Und irgendwann kommt man so an die Grenze, wo man halt wirklich mal ganz anders denken muss und ausprobieren muss. Und deshalb fand ich auch die Idee mit dem Mockup jetzt wirklich spannend, in einem ganz anderen Bereich, an dem man es vielleicht gar nicht erwartet, sich mal Probe dahin zu legen und einfach sowas mal auszuprobieren. Das ist ungewöhnlich. Und nur so kommt man wahrscheinlich auch auf die neuen Ideen, indem man es einfach ausprobiert. Ne? Und das finde ich auch schön, wenn allein das Beispiel animiert, auszuprobieren. Und vielleicht kommt jemand anders noch auf andere Strukturen, andere Ideen über ihre hinaus. Und dann hoffe ich immer, dass es sich auch wieder befruchtet zwischen den Systemen. Also dass man wirklich mit Lernreisen und mit Austausch gemeinsam weiterkommt. Und das wünsche ich Ihnen auch wirklich ganz intensiv. Weil ich habe zwischendurch schon gedacht, wenn ich krank bin dann und ich kann es mir noch aussuchen, dann rufe ich Sie an und dann fahre ich zu Ihnen, egal wie weit es ist. Weil wenn ich weiß, dass da einer mir zuhört, wenn es mir nachts nicht gut geht und ich auch mein Essen aussuchen kann und ich eben nicht nur ausfüllen muss, dann ist es mir auch die 700 Kilometer wert, mich woanders operieren zu lassen. Ne?
Ja, und können ja schon 700 Kilometer weit entfernt schon mit Ausfüllen anfangen.
Ganz genau. Ja. Aber wir müssen sie schon noch zu Lanz bringen. Also das muss, sie müssen da mehr Reichweite kriegen, Herr Thies.
Gerne.
Und dann bringen wir sie mal zu Lanz zusammen mit Herrn Lauterbach und dann schauen wir mal. Da könnte doch ein gutes Gespräch draus werden. Die Zeit verfliegt schon wieder so, aber bevor wir sie hier verabschieden, was sind denn Ihre Zukunftspläne? Also was steht denn als nächstes an? Sie bauen gerade ein Reha-Zentrum noch, aber was steht, welchen Traum möchten Sie noch verwirklichen?
Ja, ich glaube, jetzt sind wir so wirklich so in diesen Tiefen von Prozessen und Digitalisierung noch mit drin. Aber das sind so eher eine Abarbeitung von offenen To-Dos. Wenn ich das jetzt so wieder auf eine Metaebene herhole, dann war ja so, bin ich ja immer angetreten von so die glücklichsten Patienten und die glücklichsten Mitarbeiter und das Ganze rechnet sich. So, und ich glaube, bei den glücklichsten Patienten in Top-Qualität, so bei den zwei Zielen, glaube ich, können wir echt einen Haken dahinter machen. Also FAZ-Studie spielt ja auch beide Kanäle sehr, sehr gut ein. Oder wenn ich mir klinikbewertungen.de angucke oder alle anderen Rankings, die es da so gibt. Ich glaube, da können wir einen guten, bequemen Haken dahinter machen. Arbeitgebermarke würde ich das mal nennen, oder ne, die glücklichsten Mitarbeiter in der Branche und vielleicht auch irgendwann nochmal branchenübergreifend. Das sind so Wahnsinnsträume, die ich ja dann immer noch habe.
Die sind doch gut.
Ja, da glaube ich, haben wir noch ein klein bisschen was zu gehen. Also das ist ja Kulturarbeit im weitesten Sinne.
Transformation.
Und da drin auch Sicherheit finden, das ist natürlich echt schwierig, wenn da dauernd so Wandermänner aus Berlin ein Geschoss nach dem anderen ablassen. Das schafft nicht wirklich die Ruhe und Kontinuität, die es da bräuchte, weil das irgendwie so ein fremdbestimmter Change dauernd ist. Und der ist nicht nur gesund, das macht es echt schwierig. Oder jetzt auch das Corona-Ding, wobei mit dem kämen wir ja noch eher klar als mit diesen fremdbestimmten Einsparorgien. Ja, also das ist so, glaube ich, das langfristige Top-Thema für mich immer noch. Wie kriegt man so eine Unternehmenskultur dann noch hin, dass jeder eigentlich nur noch zu uns kommen möchte, um da zu arbeiten? Wir sind schon gut, so alle Planstellen sind besetzt, aber das ist so, sagen wir mal, Basic-Stufe für mich.
Da geht noch was.
Da geht noch echt was, ja.
Und das wünsche ich Ihnen sehr. Ich hatte jetzt letzte Woche das Vergnügen, bei Google einfach mal ein bisschen hinter den Kulissen zu schauen und muss sagen, auch da habe ich wieder das ein oder andere mitgenommen und da geht nicht alles in Deutschland, ne? Aber auch da fand ich also der Gedanke um, wie halte ich Mitarbeiter, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, was braucht man, um auch in dem System seinen Platz zu finden, in vielen Dingen auch Ideen, die bei uns immer so den Stempel haben, zu amerikanisch, glaube ich gar nicht mal. Das ist einfach an vielen Stellen mitmenschlich, an der Stelle, wo man sich das bei uns nicht leisten kann oder möchte, ohne die Rechnung aufzumachen, dass es an der anderen Stelle auf jeden Fall auf die Zufriedenheit und vielleicht auch auf eine ganz andere Ebene von Zusammenarbeit wieder hinführt, ne?
Ja, also nur Beispiel ganz kurz, New Work und Medizin, ne? Das kleine Büchlein, wo ja dann jeder Mediziner sagt, wie soll denn das gehen? Soll ich dann von zu Hause aus operieren? Ah, doch, es gibt da schon tolle Modelle in meinen Köpfchen oder in Vorstellungsvermögen. Also da geht so viel noch. Und wir trauen uns nur wieder nicht, das an- und auszusprechen und wirklich zu denken. Und gerade mit der Feminisierung der Medizin, da gibt es so vieles, was da noch umbricht und auch an Führungskultur, da hat, glaube ich, Medizin noch viele, viele Strecken vor sich.
Also laut Kondratjew oder seinen Jüngern sind wir ja jetzt im 6. Kondratjew-Zyklus, glaube ich, und das sagt ja immer, ne, sagt immer aus, was so die Wirtschaft, der Wirtschaftsmotor ist, ne? Welches Thema gerade die Gesellschaft bewegt. Und jetzt ist es seit Anfang der 2000er Jahre das Thema Gesundheit. Mhm. Also wo die Arbeitsplätze entstehen und so weiter, ne? Also es ist wirklich noch viel mächtiger als Wirtschaftsmotor als die Digitalisierung. Ja. Und es tut sich ja auch wahnsinnig viel und der Bedarf ist ja auch da. Und an manchen Ecken muss man ja sich manchmal fragen, wir sind im Jahr 2022, da, also an manchen Punkten hat man das Gefühl, wir sind noch überhaupt nicht weitergekommen. Und an anderen Punkten ist es total revolutionär. Also wir drücken Ihnen die Daumen, wir werden Sie weiter befeuern, wir werden die gute Botschaft weitertragen, Herr Thies. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie noch ganz viel auf die Beine stellen und ja, die Flamme, die in Ihnen lodert, möge Sie niemals erlöschen. Und möge es dann auch immer so weitergehen. Total fantastisch. Aber wir haben ja noch eine Rubrik. Wir haben ja noch eine Frage an Sie. Beziehungsweise wir wollen Sie fragen, was Sie für Fragen haben. Also welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchten Sie denn gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche 3 Fragen wären das?
Also ich würde mich gerne treffen mit der dänischen und dem niederländischen Gesundheitsminister, Ministerin, ich weiß leider nicht die Namen, um einfach über diese 2 noch tiefer in ihr Gesundheitswesen hineinzugucken. Und vor allem würde ich gerne lernen von beiden oder vielleicht sogar deren Vorgängern. Nicht beide Länder hatten ein sehr ähnliches Gesundheitswesen wie wir Deutschen. Wie haben sie eigentlich auf politischer Ebene diesen Transformationsprozess gut hinbekommen? Weil ich habe häufig den Eindruck, dass unsere PolitikerInnen hier in Deutschland so große Manschetten vor diesem Thema haben, so nach dem Motto, wir werden ja nicht mehr gewählt und wer will denn schon über Krankenhausschließungen reden? Und also die haben das ja auch gemacht, gerade so relativ dramatisch in Dänemark. Und die leben ja noch alle. Keiner hat sie standrechtlich erschossen, keine Patienten sind gestorben. Ich drückt das mal so relativ. Also wie haben Sie denn diesen Dialog mit den Wählern, mit der Bevölkerung hingekriegt? Wie haben Sie also diesen eigenen Transformationsprozess gut hinbekommen? Das müssen Sie echt toll gemacht haben in beiden Ländern. Und dieser Prozess, der interessiert mich sehr, wie Sie dafür Mehrheiten am Grunde parlamentarisch organisiert haben. Das interessiert mich sehr.
Das so. Interessiert uns alle sehr.
Und die dritte Person, nach der Sie so fragen, ich fände schon nochmal spannend, was für ein Change. Also man kann es ja ein bisschen nachlesen, aber es ist ja nur so eine Biografie, er lebt leider nicht mehr, aber Steve Jobs. Schon nochmal irre, mit was für einem, ich nenne es mal Sendungsbewusstsein, muss ja nicht nur angenehm gewesen sein, was man da so liest, aber mich interessiert einfach diese Type, die ja einfach mal so alles eben kurz umgekrempelt hat und uns bis heute ja prägt mit Wischen und Tippen und Tun und Machen. Also sowas finde ich dann schon auch irre, was er bis heute für Spuren dahinterlassen hat. Also so einen Kopf würde ich gerne mal treffen und mit dem da mal länger eintauchen.
Spannend. Ja, danke.
Gute Gesprächspartner.
Danke. Und dann kann man nur hoffen, dass alle deutschen Bundesminister sich auch diesen Dialog wünschen, den sie sich so wünschen, weil eigentlich ist der Weg ja nicht weit. Ne?
Nö, direkt nebendran.
Genau, da muss man jetzt nicht um die halbe Welt fliegen.
Also von Berlin nach Kopenhagen würde ich mal sagen.
Ne? Wir fliegen sie hin.
Wir fliegen sie hin, genau. Das lag mir jetzt auch auf der Zunge, Uta.
Können wir uns zusammentun. Ach, sehr schön. Das war so ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Thies.
Gerne. Hat mir großes Vergnügen bereitet. Danke.
Wundervoll. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht in Kontakt bleiben. Und ja, wir drücken Ihnen die Daumen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht, weil dann gehen auch unsere Wünsche in Erfüllung.
Sehr gut.
Ja, Dörte, David Ruben Thies, was sagst du?
Ja, viel Nachdenken ist bei mir geblieben. Sonst habe ich es ja manchmal so, dass ich so völlig begeistert bin von den Themen. Aber ich bin echt ein bisschen nachdenklich geblieben bei dem Thema Politik und wie schwierig es doch irgendwie ist, gute Ideen, pragmatische Modelle, Erfahrungen aus der täglichen Praxis zu multiplizieren. Und das, so wo es auf der Hand liegt, einfach zu sehen, dass es nicht so schnell geht, wie es eigentlich gehen könnte. Das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Wie bewegt sich Politik?
Ja, vor allen Dingen, das sind ja Erfolgsbeispiele, ne? Und das könnte sich doch jetzt jeder Politiker vor die Brust schnallen, schon im eigenen Interesse, wenn er wiedergewählt werden möchte. Dann müsste man doch dieses Beispiel der Waldkliniken in Eisenberg einfach nur durch Deutschland durchziehen. Und dann würden doch alle begeistert sein, weil also da, wo einerseits die Patienten oder Gäste und andererseits die Belegschaft zufrieden ist, was willst du denn mehr? Also es ist mir ein wirkliches Rätsel.
Absolut. Und was heute der totale Trigger für mich war, war wirklich dieses Machen, Machen, Machen. Wir haben das ausprobiert, ich bin da rausgefahren, ich habe die Lernreise gemacht, ich habe es mir genau angeschaut und mich dahinter hinter die Theke gestellt in den Niederlanden. Ja, super. Also das ist ein echt cooles Vorbild für ich sehe was, ich probiere was aus, ich arbeite agil, ich beziehe mit ein. Und dann kommt sowas dabei raus. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt drauf und dran, da mal hinzufahren und mir es auch vor Ort anzuschauen. Weil ich denke, wenn man dann erstmal vor Ort ist, dann sieht man von der Dimension noch viel mehr als das, was er jetzt gerade erzählt hat. Also wow, kann ich echt nur sagen, Chapeau.
Ja, ist bestimmt eine gute Lernreise. Und ja, es geht darum, in diese Erfahrung zu treten. Ne? Also ja. Man selber in die Erfahrung eines Gastes oder Kunden und die Mitarbeiter eben auch in diese Erfahrung zu bringen. Und dann kannst du ja überzeugen. Also ich glaube, auch mit Theorie und Worten auf Papier kannst du Menschen einfach nicht überzeugen, sondern du musst sie in diese Erfahrung bringen. Und dann musst du gar nicht mehr viel dazu sagen, weil dann spricht es einfach auch für sich selber.
Absolut, absolut. Es braucht immer so ein bisschen die Anfangsbegeisterung, um in die Bewegung zu kommen. Und dann musst du es erleben. Und das haben wir heute wieder wirklich toll gesehen. Und es motiviert mich echt, anpacken und machen.
Wirklich. Ja, großartig. Und vor allen Dingen, also ich sag mal, abgesehen von New Work und Mitarbeiterbegeisterung, Customer Centricity und so weiter, stimmt es mich sehr zuversichtlich, dass sich doch noch was tut im deutschen Gesundheitswesen und dass hoffentlich in ein paar Jahren, na, lass es 10 sein, wenn ich mal alt und klapprig bin, dass wir dann viel mehr von diesen Häusern haben und in der Pflege, in der Altenpflege und so weiter, die Häuser dann diesem Beispiel gefolgt sind und dass wir dann da auch wirklich von 1:1 profitieren können.
Total. Und ich habe noch den Bogen gespannt, so gedanklich. Die Simone Menne hatte in ihrem Podcast auch mal eine Oberärztin, eine der ersten Oberärztinnen hier in Deutschland. Und die sprach auch von einem Gesundheitssystem und nicht von einem Krankensystem und auch von der Logik von, wie kann man Vorsorge betreiben, wie kann man die Systeme anders sortieren. Und daran fühlte ich mich jetzt auch gerade erinnert und auch das fand ich damals sehr erfrischend, einfach anders auf das System zu schauen. Und das wünsche ich wirklich allen Beteiligten, wenn wir das in der Krise jetzt nicht gelernt haben, wann denn dann?
Ne? Ja, also absolut.
Ich habe auch das Gefühl, wann auch immer ich irgendwas Kleines nur tun kann, da zu unterstützen, das lohnt sich immens. Und wenn es nur drüber reden ist. Und
ganz genau. Ich glaube auch, mit drüber reden kann man so einen Paradigmenwechsel dann eher hinkriegen, als wenn man eben stillschweigt und es einfach passieren lässt. Da und da haben wir natürlich keine Lust zu Dörte, ne?
Nein, auch wir werden alt.
Genau, also es einfach hinnehmen ist keine Option. So, was steht da jetzt bei dir jetzt noch auf dem Zettel? Was bringt noch der Rest des Urlaubstages mit sich?
Der Rest des Urlaubstages bringt noch eine leckere Tomatenmozzarella, weil ich hatte das große Glück, die besten Tomaten der Welt auf dem Offenbacher Wochenmarkt bei der Spezialistin zu kaufen. Und die werde ich mir jetzt gleich mit einem Büffel Mozzarella hier lecker auf den Teller bringen.
Und dann sind wir auch wieder direkt einen Speichelsturz, Dörte. Ich muss mich jetzt mal um mein Abendessen kümmern. Sonst sehe ich dich die ganze Zeit in Gedanken mit deinem mit der besten Tomate der Welt und dem Büffelmozzarella.
So ist
es. Ich schaue in die Röhre. Gut.
Nein, das niemals. Dein Essen, Uta. Dein Essen ist immer
höher. Ja, ja. Ich habe aber nicht viel im Haus. Deswegen, ich muss jetzt noch ein bisschen zaubern. Aber es wird mir schon gelingen. Also, hab viel Spaß. Lass es dir gut schmecken. Genieß Danke. Vor allen Dingen den Rest des Urlaubs. Bitte arbeite nicht. Bitte tu gar nichts. Bitte ruh dich schön aus. Bleib gesund, gell?
Ich habe ein sensationelles Team, was perfekt arbeitet.
Ach, da hast du ja Glück.
Ob ich da bin oder nicht da bin. Insofern habe ich volles Vertrauen in die Mannschaft.
Super. Na, das freut mich außerordentlich. Gut, meine Liebe, dann bis bald an der Bartess.
Genau. Alles Liebe und dir auch einen schönen Abend, dass du noch was findest in deinem Kühlschrank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.